Linux on air, on air, on air. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux Ausgabe 37. Mein Name ist Ingo Ebel und heute im Programm haben wir noch ein Interview von der CeBIT über GNOME. Dann ein Beitrag zum SUSE Linux Office Desktop und ein nettes Programm wird vorgestellt, Spam Assassin. Und wir fangen auch gleich an mit Thomas Kesselheim über den SUSE Linux Office Desktop.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Reihe Verhaltensforschung. Heute werden wir uns ansehen, wie unser Versuchsobjekt, ein reiner Windows-Benutzer, auf die Linux-Distribution SUSE Linux Office Desktop reagiert. Bei diesem Test wurde der Kontakt mit dem Objekt weitgehend vermieden. Hier die Beobachtung. Das Objekt legt die erste CD-ROM in das Laufwerk. Es wartet geduldig auf das Installationsprogramm und meistert ohne Probleme die Hürden der Frage nach der Landeseinstellung. Bei der nun folgenden Auswahl der Partitionierung und Paketauswahl begreift es allerdings nicht, dass die Überschriften blau gefärbt und unterstrichen sind, weil es sich um Links handelt. Deshalb fährt es ohne Änderungen fort. Dies stellt jedoch kein Problem dar, da die Partitionierung automatisch den unpartitionierten Bereich erkannt und verteilt hat. Des Weiteren ist auch die Paketauswahl großzügig bemessen, aber passend. Das Objekt begegnet der ersten Paketinstallation verständlicherweise mit Unaufmerksamkeit, da es aber auch zu keinerlei Komplikationen kommt. Auch nach einem Start des installierten Systems kommt es bei der folgenden Paketinstallation nicht zu Problemen. Erst bei der Eingabe des Root-Passwortes kommt es zu Komplikationen. Das Testobjekt kann nicht sein Standardpasswort von anderen Betriebssystemen verwenden, weil dieses nur 3 Zeichen hat. Linux verlangt aber 5. Sicherheit wird also offensichtlich bei diesem System ernst genommen. Bei der Erstellung eines Benutzers gibt es dieselben Probleme. Der Benutzername besteht nur aus Kleinbuchstaben und darf keine Umlaute enthalten. Beim Passwort sind letztere auch verboten. Alles etwas gewöhnungsbedürftig, aber das Testobjekt schafft es dann doch, einen Account zu erstellen. Das Einrichten der grafischen Oberfläche konnte leider nicht genau verfolgt werden, aber offensichtlich gab es keine Komplikation. Die Optionen scheinen sehr intuitiv zu sein. Erst bei der Einrichtung der automatisch erkannten Hardware muss geholfen werden. Wieder erkennt unser Versuchsobjekt nicht, dass es, um Einstellungen zu ändern, einfach nur auf unterstrichenen, blau gefärbten Überschriften klicken muss. Trotzdem ändert es nichts an den vorhandenen Einstellungen. Nach einer sehr langen Installation von KWinTV und weiteren nicht interaktiven Konfigurationsarbeiten kommt schließlich ein Login-Fenster auf den Bildschirm. Aufgrund der Beobachtung können folgende Schlüsse gezogen werden. SUSE hat es mittlerweile erreicht, ein Installationsprogramm zu erstellen, das es jedem, der auch ein anderes Betriebssystem installieren kann, ermöglicht, SUSE Linux zu installieren. Dabei besteht kein Unterschied zwischen den normalen SUSE-Distributionen und SUSE Linux Office Desktop. Nach dem Start fand unser Testobjekt zunächst einen Standard-KDE-Desktop vor. Nur ein zusätzliches Programm namens Assistent ermöglichte zusätzliche Funktionen. Da unser Objekt besonders die Funktionalität dieses Pakets testen sollte, startete es besagten Assistenten. Als erstes versuchte es, sich für ein Windows-Netzwerk zu öffnen. Verzeichnisse freigeben machte dabei keinerlei Probleme. Das Einbinden derselben von fremden Computern schlug allerdings fehl. Es standen einfach keinerlei fremde Server in der Liste. Sie wurden offensichtlich nicht erkannt. Deshalb konnte diese Funktionalität nicht weiter getestet werden. Der Punkt Microsoft Software installieren offerierte das Installationsprogramm zu Crossover Office, das zum Leidwesen des Versuchers vollständig in Englisch gehalten war. Hier stellten sich die nächsten Probleme. Am Ende der Installation schien es, dass das Programm abgestürzt sei. Erst bei einem weiteren Versuch stellte sich heraus, dass am Ende lediglich der Fortschrittsbalken zu früh auf 100% stand. Bei der nun folgenden Installation von Microsoft Office gab es zunächst keine Probleme. Der Benutzer wurde gebeten, die Office CD einzulegen. Danach startete die Installation wie unter dem Originalbetriebssystem. Doch das Testobjekt fragte sich natürlich, als der Fortschrittsbalken nicht länger fortschreite, ob das Betriebssystem sogar in Sachen Abstürze nachgebildet worden sei. Dies stellte sich allerdings als falsch heraus, die Installation dauerte nur lange. Schließlich lässt sich Microsoft Word ohne Probleme starten. Dabei fällt auf, dass es sogar schneller einsatzbereit ist als StarOffice, das auch mitgeliefert ist. Auch das Drucken macht durch eine Weiterleitung an KDE keinerlei Probleme. Auch eine Installation von QuickTime für Internet Explorer, aber auch für Conqueror und Mozilla läuft für unser Versuchsobjekt ohne Probleme ab. Nach diesem Test kann bestätigt werden, dass für aktuelle SUSE-Distributionen das Prädikat Ready for the Desktop durchaus zutrifft. Sowohl Installation und Konfiguration als auch die Anwendung funktionieren ohne Probleme. Lediglich Browser und Office-Software müssen noch weiterentwickelt werden. Genau an diesem Punkt versucht SUSE eine Brücke zu bauen. Für Umsteiger ist dies eine willkommene Möglichkeit, nicht alles über Bord werfen zu müssen. Dies ist trotz allem nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Entwicklung eines adäquaten Office-Paketes für Linux steht leider noch auf.
Ja, und hier sind wir wieder zurück im Studio. Im März war ja die CeBIT und wir hatten uns auf den Weg gemacht, um einige Interviews zu führen und zu gucken, was auf der CeBIT denn so alles los ist, besonders dann mit dem Thema Linux. Und ja, eins dieser Interviews haben wir noch in petto und das wollen wir euch jetzt abspielen. Es ist ein Interview über GNOME. Viel Spaß! Ja, wir sind wieder zurück auf der CeBIT. Ich sitze hier mit Sven Herzberg. Was ist eigentlich deine Aufgabe bei GNOME?
Ja, also ich bin Webmaster von der deutschen GNOME-Seite, gnome.de.org, und ansonsten helfe ich bei Übersetzungen, schreibe Bugs, beheb einige und bis zuerst dann.
Was gibt's denn Neues bei GNOME 2.2?
Ja, GNOME 2.2 kam ja jetzt erst vor einigen Wochen raus. Besonders wichtig ist die Drag-and-Drop-Unterstützung bei Fonts. Also man kann sich die Fonts jetzt bei Nautilus direkt anzeigen lassen und sie per Drag-and-Drop installieren. Dadurch ist eines der größten Probleme bei Linux nämlich das Font-Handling in X sehr leicht geworden und einer der größten Kritikpunkte dadurch verschwunden jetzt. Ansonsten sind viele neue Anwendungen hinzugekommen. Viele alte Anwendungen sind fast fertig aufs GTK2 portiert. Gnumeric, die Tabellenkalkulation oder AbiWord kann man mittlerweile schon benutzen. Auch Evolution steht vor der Tür. Und ja, ansonsten hauptsächlich Kleinigkeiten. Zum Beispiel lassen sich jetzt CDs automatisch einbinden mit Magic Dev. Und wenn man eine DVD einlegt, lässt sich halt konfigurieren, dass man automatisch einen DVD-Player startet, oder wenn man einen Rolling reinschmeißt, dass man automatisch das Brennprogramm startet. Brennen mit Nautilus ist jetzt auch ganz einfach geworden. Man gibt einfach Burn-Doppelpunkt oben in die Adressleiste ein, kann dann Dateien per Drag-and-Drop reinziehen und dann mit Nautilus Burn ganz einfach brennen.
Was gibt's noch für Neuerungen bei Nautilus?
Ja, ansonsten die Sidebar, die Seitenleiste wurde komplett neu überarbeitet. Die Baumansicht da ist wieder voll funktionsfähig, was Drag and Drop angeht, sowohl aus dem Baum heraus als auch in den Baum herein. Die Seitenleiste wurde überhaupt komplett überarbeitet. Das ist jetzt nicht mehr irgendwie von irgendwelchen Nautilus-Themes abhängig, wie das aussieht, sondern nur noch rein von den GTK-Themes. Ansonsten, die Standard-Features bei Nautilus sind jetzt über die Seitenleiste erreichbar, halt eine Chronik, also History, oder die Embleme bei Nautilus, ja auch ein sehr wichtiges Feature, um Übersicht in großen Ordnern zu halten.
Wo siehst du die Unterschiede zu KDE und wie ist die Zusammenarbeit mit dem KDE-Team?
Also die Zusammenarbeit, was wichtige Standards quer durch die Desktops angeht, ist sehr gut. Es gibt zum Beispiel FreeDesktop.org, da steckt eine Organisation hinter, die versucht Standards zu definieren. Zum Beispiel das Drag and Drop oder wie die Zwischenablage zu verwenden ist, wird dort definiert. Da arbeiten viele KDEler und GNOMEler zusammen, um halt bei die Interaktion auch zwischen Evolution und Conqueror oder so einfach zu bieten.
Was gibt's für Ausblicke auf GNOME 2.4? Was werden uns da für neue Anwendungen erwartet? Oder was werden da für neue Anwendungen erwartet? Was können wir erwarten von dem neuen GNOME?
Ja, auf alle Fälle das neue Evolution. Ein GTK2-Port dann halt, schön mit Kantenglättung und lässt sich dann noch besser lokalisieren. Ansonsten halt AbiWord, Gnumeric, werden fertig portiert werden. Galleon als Browser wird eventuell gedroppt werden, komplett. Dafür wird das dann Epiphany geben. Das ist ein Browser, der noch schlanker als Galleon ist und sehr flexibel ist. Des Weiteren wird wahrscheinlich bis zum Sommer auch noch ein neuer GIMP erscheinen, der deutlich übersichtlicher ist. Die Dialoge sind viel nutzerfreundlicher gestaltet, sind besser lesbar und übersichtlicher aufgebaut. Ansonsten werden einige Werkzeuge ersetzt werden. Zum Beispiel wird der alte Taschenrechner durch einen viel flexibleren ersetzt, den es bereits gibt, der halt jetzt nur in die Standarddistribution kommt. Ansonsten bei GNOME 2.6, das wird dann wahrscheinlich im Frühjahr nächsten Jahres erscheinen, wird es dann auch endlich den neuen Dateiselektor geben. Und es wird ein neues Widget fürs Handling von Toolbars geben, sodass man das auch deutlich flexibler handhaben kann, als bisher üblich ist.
Ja, TCPA ist jetzt derzeit in aller Munde. Wie bewertest du das Ganze und meinst du, da wird es irgendwelche Unterstützung von Seiten GNOMEs geben?
Überhaupt nicht. Und wenn das tatsächlich so weit ist, dass AMD, Intel und was weiß ich, Apple-CPUs nur noch mit TCPA und Palladium funktionieren, dann... Ich weiß, dass die Chinesen auf Linux setzen, das heißt, dann werden die irgendwann ihre eigenen CPUs entwickeln und wenn ich da auf China-CPUs arbeiten muss, ich werde das weiterhin mit Linux machen.
Okay, wie kann man dem GNOME-Team helfen und wie kann man mit dem GNOME-Team in Kontakt treten?
Also in Kontakt treten ist erstmal ganz einfach auf der deutschen Webseite gnome.de. Da ist eine Kontaktseite, da steht dann halt... stehen im Moment die beiden wichtigsten Personen für Kontakte, halt Christian Meyer und ich stehen da drin. Und einfach per E-Mail kontaktieren und helfen kann man dem GNOME-Team mit allen möglichen Sachen. Man kann Themes basteln, Hintergrundbilder, die kann man bei art.gnome.org zum Beispiel übermitteln und der Community geben. Man kann beim Übersetzen helfen, da wäre das auch recht sinnvoll, den Christian zu kontaktieren. Man kann, wenn man Fehler findet, das ist recht wichtig, dass man da bei bugzilla.gnome.org auch Bescheid gibt, dass diese Bugs existieren, damit sie behoben werden können, denn nicht jeder Entwickler stolpert über jeden kleinen Fehler in einem Programm. Und wir werden jetzt, diesen oder nächsten Monat, dann einen Förderverein gründen für GNOME, also einen deutschen, und bei dem wird es dann auch möglich sein, zum Beispiel durch Spenden Messeauftritte zu finanzieren und so.
Braucht ihr gerade irgendwelche Entwickler? Wo ist gerade Mangel oder so?
Entwicklermangel herrscht grundsätzlich immer und überall. Also wenn jemand programmieren kann, gerade bei GNOME kann man sich die Programmiersprache echt aussuchen. Man kann mit über 20 Programmiersprachen für GNOME entwickeln. Und wer Lust hat, einfach mal schauen und kontaktiert uns. Das wird schon was.
Gut, dann danke ich dir für dieses Interview.
Ja, schön. Danke.
Test.
Hier ist Sven Herzberg und ihr hört Radio Tux.
Ja, nochmal einen herzlichen Dank an Sven Herzberg, der uns bei diesem Interview Rede und Antwort gestanden hat. Habt ihr Ideen für unsere Sendung? Wollt ihr vielleicht mitmachen oder einfach nur Kritik üben oder auch natürlich Lob? Dann schreibt uns doch einfach eine Mail, entweder an mitmachen@linuxforus.de oder an den jeweiligen Autor der Sendung. Ihr findet ihn immer auf unserer Seite oder ihr könnt auch an die Leute schreiben, die Beiträge machen. Wir sind für jede Art von Feedback sehr, sehr dankbar. Wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr das auch machen. Vielleicht wollt ihr unbedingt, dass wir mal ein Programm vorstellen. Ihr habt eine Idee, wen wir unbedingt interviewen sollten. Dann mailt uns das, denn wir wollen mit euch arbeiten. Radio Tux ist nicht nur eine Sendung für euch, sondern sie soll auch von euch gemacht werden. Der nächste Beitrag ist über ein kleines Programm, welches sich Spam Sani nennt. Und ja, wie der Name schon sagt, dreht es sich um Spam. Hört einfach mal rein.
Ob es nun um Online-Casinos oder um die Vergrößerung des männlichen Geschlechtsteils geht, Werbe-E-Mails kennen wir wohl alle. Und die wenigsten von uns werden sie mögen. Spam nennt sich diese Post, in Erinnerung an ein Dosenfleisch, das eine ähnliche Beliebtheit besitzt. Heute möchte ich euch das Programm Spam Assassin vorstellen, das schon seit einiger Zeit in meinem Postfach für Ordnung sorgt und das von Anfang an mit einem hohen Wirkungsgrad. Das Konzept hinter Spam Assassin ist eigentlich vom Mensch abgeguckt. Die Software schaut einfach alle eingegangenen E-Mails nach Auffälligkeiten durch, die für unerwünschte E-Mails sprechen. Dies können bestimmte Wörter, wie zum Beispiel die Casinos oder das männliche Geschlechtsteil sein, oder auch anderes, wie zum Beispiel E-Mails, die nur aus HTML bestehen oder in denen es viele Ausrufezeichen gibt. Jedes dieser Merkmale hat eine bestimmte Punktzahl. Wird nun in der Summe eine eingestellte Punktzahl überschritten, markiert Spam Assassin die Mails mit einem Zusatz vor dem Betreff und dem Testresultat am Anfang des Textes. E-Mails, die die Punktzahl nicht erreichen, bleiben unangetastet. Durch eine einfache Filterregel kann die Post damit in gut und schlecht geteilt werden. Spam Assassin lässt sich leicht in Procmail einbinden. Es lässt sich aber auch eine simple Filterregel in Kmail einrichten, die für die Ausführung von Spam Assassin sorgt. Noch ein paar Worte zum laufenden Betrieb bei mir. Die Trefferquote von Spam Assassin liegt sehr hoch. Persönliche E-Mails sind noch nie in den Filter gefallen. Die meisten Nerv-E-Mails tun es sehr wohl. Es wird zwar nicht die ganze unerwünschte Post herausgefischt, aber ein sehr großer Teil. Einzig mit Newslettern hat Spam Assassin so seine Probleme. Woher soll es aber auch wissen, dass ich diese E-Mails haben will? Zum Glück gibt es aber eine Black- und eine Whitelist, in die man Absender eintragen kann, die auf jeden oder auf keinen Fall unerwünschte Post verschicken. Und selbst wenn einmal eine E-Mail markiert worden ist, die eigentlich kein Spam ist, mit einem einfachen Kommando lässt sich die Markierung wieder entfernen. Mehr Infos zu Spam Assassin, einer freien Software gegen die Nervpost, gibt es, wie den Link zum Download, auf www.linuxforass.de. So viel zu Spam Assassin. Habt ihr noch Ideen, Tipps oder Anregungen zum Umgang mit Werbepost oder sonst zu Radio Tux? Dann schreibt an tech-feedback@linuxforass.de oder besucht unsere Homepage www.linuxforass.de. Das war ein Beitrag von Thomas Kesselheim, gesprochen von Maurice Renk. Zurück ins Studio.
Ja, vielen Dank, Maurice. Tja, und damit sind wir schon wieder am Ende dieser kleinen Sendung. Ich möchte mich bedanken bei allen, die an dieser Sendung mitgewirkt haben. Das waren Sven Herzberg, unser Interviewpartner von der CeBIT, Mario Schröder, Thomas Kesselheim und Maurice Renk. Und natürlich meiner einer. Ich war derjenige, der diese Sendung moderieren durfte. Mein Name ist Ingo Ebel. Ich hoffe, ihr gebt uns Feedback und hört beim nächsten Mal wieder rein, wenn Maurice Renk wieder moderieren wird. Nächstes Mal wieder mit spannenden Themen. Und ich wünsche euch wie immer eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Zieht euch warm an, wenn es draußen kalt ist. Aber es ist gerade nicht kalt, sondern warm. Also genießt diese Wärme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.